2025 neigt sich dem Ende zu und weißt du, was das heißt?
Ja, es gibt endlich wieder eine Jahresrückblickfolge.
Es ist der letzte Podcast in diesem Jahr, aber nicht der letzte für immer, so ungefähr. Und wir machen das wie das letzte Jahr. Wir hatten ein intensives Jahr, viel Bewegung, viel Diskussionen, viel Veränderungen. Wir hatten Fortschritte, über die man vielleicht auch nicht ständig spricht. Und natürlich war es auch für unseren Podcast ein richtig spannendes Jahr. Und wir haben viele neue Themen aufgemacht. Wir haben auch viel Feedback bekommen und haben gesehen, wie wichtig die Gespräche für euch oder für Sie da draußen sind. Also machen wir das jetzt so: einmal Kaffee oder Tee in die Hand, einmal durchatmen und wir schauen zusammen mal auf das Jahr zurück.
Meinst du, man könnte auch schon Glühwein trinken?
Natürlich.
Liegt ein bisschen daran, zu welcher Tages- und Nachtzeit man diesen Podcast hört, ne?
Ja, auf jeden Fall. Hallo?
Ich weiß nicht, so morgens beim Sport trinkt man vielleicht nicht unbedingt einen Glühwein.
Aber danach vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt. Man kann zum Weihnachtsmarkt joggen, dort einen Glühwein trinken und dann wieder zurück.
Und nebenbei den Podcast hören.
Natürlich.
Okay.
Ja.
Tee, Kaffee, Glühwein, ein Getränk Ihrer Wahl, ein Heißgetränk Ihrer Wahl. Weil wir haben ja schließlich Winter.
Ja, aber hier in Köln, also wir kriegen jetzt am Wochenende 15 Grad.
Oh, okay. Naja, beim sommerlichen Winterjahresrückblick so ein bisschen Art Spotify-Wrapped, was alle teilen, welche Musik sie wann wie gehört haben, welchen Podcast sie wann wie gehört haben, machen wir das Ganze jetzt einmal hier für die Pflege und für unseren Podcast und schauen, wie unser Jahr war.
Ich finde, ein Dauerbrenner-Thema ist halt Fachkräftemangel. Der bleibt einfach ein Dauerbrenner und das hat auch 2025 wieder gezeigt,
Ja. Wie
sehr das Thema Fachkräftemangel den Alltag in der Pflege prägt, dass die Teams vielerorts wieder am Limit waren. Viele Dienste mussten kreativ gelöst werden.
Ja.
Und dadurch wurde es nochmal richtig deutlich, wie wertvoll jede einzelne Pflegefachkraft oder Pflegekraft oder Betreuungskraft, jeder, der an dieser Pflege beteiligt ist,
Ja. Wie
wichtig diese einzelnen Menschen einfach sind.
Also ich persönlich kann nur sagen, dass ich nicht nur das Gefühl habe, dass das Thema immer noch ein präsentes Thema ist, sondern eher sich noch verschärft hat auch in diesem Jahr, dass man wirklich, dass da noch eine Schippe draufgelegt worden ist. Und ich kann es, wie gesagt, nur aus meinem eigenen Alltag berichten und das, was mir andere so spiegeln. Aber da würde ich eher sagen, nicht nur ein Dauerthema, sondern wirklich auch nochmal ein Thema, was an Relevanz nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Leider.
Trotzdem gibt es viele positive Menschen, die sich noch für den Pflegeberuf entscheiden. Und das finde ich gut. Also viele junge Menschen, aber auch ältere Menschen, die einfach nochmal neu durchstarten. Und ich war auf einem kleinen Kongress vor 2 Wochen oder so. Und da waren wirklich viele Auszubildende in einem großen Haus und die waren happy. Und das Haus macht vieles richtig, muss ich sagen. Ich habe da ein bisschen hinter die Kulissen gucken dürfen. Und die machen vieles richtig und sind auch auf Social Media, ne, wieder das Thema soziale Medien in Pflegeberufen und sowas.
Ja.
Und da sind ganz viele junge, motivierte Menschen, die dort auch gehört werden, gesehen werden und die dort auch Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bekommen oder auch Perspektiven.
Ja, wo wir bei Perspektiven sind, ein großes Ding in diesem Jahr 2025 war ja auch, unsere neue Bundesregierung wurde gewählt.
Ja.
Wir haben eine neue Bundesministerin, Nina Waken, da hatten wir ja auch in der Folge drüber gesprochen. Und wir haben auch eine neue Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Katrin Staffler ist das. Was meinst du, ist da 2026 Potenzial, dem Fachkräftemangel dem irgendwie ein bisschen entgegenzuwirken von den beiden? Und wie hast du da 2025 jetzt dieses Jahr drauf geschaut?
Wir wollten ja eigentlich positiv bleiben, aber jetzt kommt das Aber.
Du hast gleich mit Personalmangel angefangen.
Ich weiß. Das Ding ist, dass gerade was Pflegebevollmächtigte betrifft und so, wenn wir neue Pflegebevollmächtigte haben, die in Dienst, sage ich mal, antreten, dann haben die natürlich ganz viele Visionen und Ideen. Und das ist genauso, wenn wir auf einer Station als Leitung neu anfangen.
Ja.
Da haben wir beide die Erfahrung, wir haben ganz viele neue Ideen und Visionen und wir merken aber im Alltag, dass wir gebremst werden und dass es gar nicht alles umsetzbar ist.
Ja.
Ich glaube, dass die beiden sehr bemüht sind, aber das Konstrukt
war stets bemüht.
Ja, genau. Aber das Konstrukt an sich, glaube ich, ist dafür noch nicht bereit, diese Veränderungen aufzunehmen. Weil ich sage immer so, ich kann das Dach schön decken, aber das Fundament bröckelt und wir haben das Fundament nicht aufgebaut.
Ja.
Und darum geht's doch erstmal. Und ich habe Hoffnung, ich lasse mich überraschen, sagen wir es mal so.
Ja, ich denke auch. Ich meine, erst seit Mitte des Jahres circa haben die beiden ihre Arbeit angetreten. Man muss da, glaube ich, auch immer ein bisschen Zeit geben, erstmal in diesen Job reinzufinden, in die neuen Aufgaben reinzufinden. Auch das würde uns ja nicht anders gehen, wenn wir zum Beispiel unseren Job wechseln oder so. Man braucht so ein bisschen Zeit, um erstmal reinzukommen. Und ich kann dir nur zustimmen. Ich denke, es ist nicht möglich, jetzt irgendwelche wirklich hilfreichen Innovationen anzustoßen, wenn wir nicht wirklich grundlegend da mal schauen, wie wir zum Thema Gesundheit in Deutschland stehen und wie wir das Ganze finanzieren, was wir alles finanzieren. Und wenn wir da nicht mal wirklich ganz grundlegend erstmal schauen, ist, glaube ich, alles andere wirklich immer nur eine kleine Stellschraube, die uns nicht so richtig weiterbringt und was jetzt gar nicht, denke ich, mit den beiden Frauen zusammenhängt, dass die jetzt nicht kompetent sind oder besonders kompetent sind. Ich glaube, das würde jeder Person aktuell in dieser Position gehen. Ja, wenn man da kein Geld bekommt für große Umstrukturierungen, dann bleibt einem ja nur immer so Kleinigkeiten versuchen zu verändern übrig.
Ja, bin ich absolut bei dir. Aber du hast ein wichtiges Wort gesagt, und zwar, wie wichtig Gesundheit eigentlich ist oder das Thema Gesundheit. Und da war 2025 auch wirklich der Fokus mehr auf der mentalen Gesundheit. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, dass mentale Gesundheit immer, immer wichtiger und ernster genommen wird. Und dass auch zum Beispiel das Thema Schlaf, Schichtdienst, Stress, Erschöpfung, dass diese Themen wirklich präsent waren wie nie. Also ich habe das sehr, sehr häufig gerade auch über die sozialen Kanäle mitbekommen. Und ich weiß auch, dass viele Einrichtungen und Träger damit angefangen haben, damit offener und konstruktiver umzugehen. Dass einfach auch mehr Angebote im Rahmen vom betrieblichen Gesundheitsmanagement einfach angeboten werden, weil das einfach ein wichtiger Punkt ist. Weil wir selber wissen, wie häufig Mitarbeitende ausfallen aufgrund von psychischer Gesundheit zum Beispiel, ne?
Auf jeden Fall.
Und das finde ich zum Beispiel einen großen Pluspunkt.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sich das in unserer Branche da der Fokus drauf gewachsen ist. Insgesamt muss man aber ja leider sagen, dass Deutschland auf Platz 17 von insgesamt 18 Plätzen ist, wenn es um die Präventionsmaßnahmen für Gesundheit geht. Also Deutschland ist ja wirklich ganz schlecht. Und da geht es um Thema Tabak, Alkohol, Ernährung, und da belegen wir wirklich den vorletzten Platz. Deswegen zweifle ich, also ich möchte das gerne teilen, was du sagst, und hoffe, dass das wirklich für unseren Beruf der Fokus da auch wirklich ein anderer ist. Aber insgesamt sieht es da leider in Deutschland gar nicht so gut aus. Also da ist absolut noch Platz nach oben. Und es tut mir leid, ich merke gerade schon, dass ich wieder die bin, die hier mit ihrem Aber kommt. Und naja, so gut ist es nicht. Aber ich glaube, da müssen wir uns dran gewöhnen, dass das ein Jahr war und auch ja schon die Jahre zuvor, wo es einfach viele Krisen gibt, viele Themen gibt, die angegangen werden müssen. Und ich denke, diese zu bezeichnen und zu benennen, gehört eben einfach dazu, um dann auch daran zu arbeiten, was ja nicht einfach nur ein rein negativer oder kritischer Blick sein soll, sondern wir brauchen ja eine Bestandsaufnahme, um es dann irgendwann auch mal besser zu machen.
Ja, und wie du schon gesagt hast, so die kleinen Schritte zählen erstmal. Man kann nicht gleich die ganze Welt verändern. Und wenn wir bestimmte Trägereinrichtungen, Kliniken oder auch ambulante Einrichtungen haben, die ein bisschen damit anfangen und dann vielleicht auch so die Pioniere sind des Ganzen, dann ist ja da schon mal ein großer Schritt getan.
Ja.
Ein kleiner Appell oder ein großer Appell an alle da draußen, die in irgendeiner Führungsposition sind oder auch nicht. Aber nehmt dieses Thema mit auf, nehmt dieses Thema ernst und nehmt auch eure Mitarbeitenden ernst, die mit dem Thema psychischer Gesundheit einfach gerade zu kämpfen haben vielleicht, ne?
Ja, und da knüpft hervorragend mein weiteres Thema an. Wenn wir schon bei Wissen sind und neuen Erkenntnissen und diese im Alltag zu etablieren, es irgendwie versuchen besser zu machen, anders zu machen, sind natürlich auch Leitlinien ein Riesenthema bei uns in der Pflege. Und da war der Oktober irgendwie ein, ja, da gab es viele Highlights und viele Leitlinien. Vielleicht nennen wir ihn Oktoberlinie. Nee, Leitlinien Oktober.
Oder Hightober.
Oder so. Da müssen wir uns wohl nochmal einen richtigen guten Namen für raussuchen.
Mhm.
So spontan ging das jetzt gerade nicht. Aber wir haben eine...
Wenn es Highlights sind, dann nennen wir ihn Hightober.
Ja, das stimmt. Aber es geht vor allen Dingen um die Leitlinien. Wir haben nämlich da einmal die Leitlinie zur Reanimation, die dort neu rausgekommen ist. Da kann man eigentlich sagen, die ist relativ gleich geblieben. Also das Wissen, was wir davor schon hatten zum Thema Leitlinien zur Reanimation, wurde dort einfach nochmal unterstrichen. Also es ist dabei geblieben zum Beispiel, dass die ersten 3 bis 5 Minuten für das Überleben entscheidend sind, dass immer noch fest und schnell gedrückt werden muss, ohne Pause, dass man damit sofort beginnt. Eigentlich ist da alles gleich geblieben. Das ist ja auch eine wichtige Erkenntnis. Mhm. Und es gibt eine neue Leitlinie zur Geripain, geriatrische Schmerzerfassung. Wie werden Schmerzen dort erfasst? Wie werden sie dort behandelt? Und das alles evidenzbasierte Empfehlungen für ältere Menschen. Finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und was ich sehr gut finde, dass dort nicht nur der Fokus eben auf medikamentöse und nicht medikamentöse Verfahren gelegt wurde, sondern auch die interprofessionelle Zusammenarbeit dort thematisiert wurde. Also es geht eben nicht nur darum, was macht der Arzt, die Ärztin, was macht die Pflegefachkraft, sondern wirklich, wie arbeiten wir interprofessionell zusammen, um dort dieses Thema anzugehen. Finde ich super wichtig und liebe so eine Highlights immer und neue Erkenntnisse. Deswegen, der Oktober ist da schon mal mein Highlight.
Das ist richtig gut, der Leittober.
Ja, Leittober.
Ich weiß nicht, ob es im Oktober war oder ein bisschen davor, das Thema die Triage-Entscheidung. War ja auch ein ganz großes Thema 2025. Das war ja ein Punkt, der überall durch die Medien ging und erstmal für viel Unsicherheit gesorgt hat, weil das Bundesverfassungsgericht die bestehende Triage-Regelung im Infektionsschutzgesetz gekippt hat.
Genau.
Und da haben viele gedacht, es gibt keine Triage mehr. Aber so ist es nicht. Die Triage läuft weiter. Es gibt halt keine bundesweit einheitliche mehr, sondern die Verantwortung wurde an die Bundesländer übergeben. Weil das Gericht irgendwie gesagt hat, das Gesetz greift zu stark in die ärztliche Entscheidungsfreiheit rein. Und gleichzeitig wurde aber betont, dass es Schutz braucht, vor allem für die vulnerablen Personengruppen wie ältere Menschen oder für die Menschen mit Einschränkungen. Und für alle ist das wichtig, aber eben auch besonders für die Pflege,
ja,
weil diese Entscheidungen wichtig in unserem Alltag sind. Ne? Wenn wir erstmal triagieren, dann wissen wir aber auch, welche Auswirkungen das am Ende vielleicht haben kann oder in welche Bereiche das einfach kommt. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ich finde das auch wichtig, dass das die ärztlichen Kollegen und Kolleginnen ihrer Arbeit uneingeschränkt nachgehen können und da individuell für jeden Fall entscheiden können. Und somit denke ich, ist das eine gute Entscheidung.
Ja, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, ist, also ich bin ein Freund von bundeseinheitlichen Entscheidungen,
ja,
weil letztendlich ist es kein Unterschied, ob ich in Bayern jemanden versorge oder in Hamburg.
Das stimmt.
Und was ich dann wieder sehe, ist auch gerade, was unsere Profession betrifft, zum Beispiel, wenn du wegziehst, umziehst oder so, es sollte eigentlich alles überall gleich sein, weil wo ist der Unterschied?
Ja, da bin ich bei dir.
Klar, fachrichtungsspezifisch kommt drauf an, ob ich jetzt ein Maximalversorger bin, welche Notaufnahme habe ich vielleicht gerade oder welche Intensivstation habe ich gerade und
ja,
also in welchem Bereich bin ich. Aber es ist kein Unterschied, ob ich in München oder in Hamburg bin. Und da bin ich so ein bisschen, klar wird es wieder auf die Bundesländer abgeschoben oder
ja,
gegeben. Ich will ja nicht so negativ sein. Dennoch ist es doch überall gleich. Und warum kann ich nicht wirklich ein großes Gesetz einfach haben, aber auf unterschiedliche Bereiche,
ja,
vielleicht aufgedröselt, mit den Ländern zusammen.
Ja, evidenzbasierte Empfehlungen bleiben evidenzbasierte Empfehlungen.
Mhm.
Und es wäre schon schön, wenn alle nach dem höchsten Standard dann irgendwie auch arbeiten, ne? Das ist,
ja,
da will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und kann gar nicht so genau sagen, ob das vielleicht einen Sinn macht, dass man das an die Länder abgibt, warum das so ist. Da will ich jetzt gar nicht mit irgendwelchen Thesen um die Ecke kommen.
Mhm.
Aber was auch noch entschieden wurde, wo wir gerade bei Bundesregierung und Bundesrat und alles sind, die Entscheidung des Bundesrats, dass das Pflegekompetenzgesetz oder wie es ja ganz genau heißt, Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege, dass das gestoppt wurde. Da war ich ehrlich gesagt ziemlich fassungslos. Ich dachte, wir sind da auf einem sehr guten Weg, weil die Pflegekompetenzerweiterung ja einfach schon längst überfällig ist. Das ist schon so lange Thema, dass das irgendwie angepasst werden muss in Deutschland. Und jetzt war man so langsam irgendwie auf dem Weg, das zu verabschieden. Und die Länder, die hatten ja da irgendwie auch zugestimmt. Die meisten fanden das ja entsprechend gut. Und jetzt, ja, liegt das Ganze erstmal auf Eis, weil irgendwie so viele fachfremde Angelegenheiten da mit drin sind und damit geschaut werden muss, weshalb man das eben erstmal gestoppt hat. Das tragen ja im Endeffekt dann wieder wir Pflegekräfte aus und bleiben da erstmal wieder stehen.
Mhm.
Da ist leider 2025, was so unsere Pflegekompetenzen angeht, leider ein erneuter Stillstand. Ich hoffe da auf 2026.
Ja, das hoffe ich auch. Was wir noch hatten, war die Digitalisierung.
Riesenpunkt.
Es gibt immer mehr digitale Dokumentation, mehr E-Learning. Wir haben viel Licht und viel Schatten in diesem Bereich, so.
ChatGPT.
Ja, genau. Aber man spürt insgesamt, Digitalisierung ist nicht mehr nur was Politisches, sondern tatsächlich im Alltag angekommen. Die Prozesse werden einfacher, Fortbildungen flexibler, Wissen zugänglicher, ob das gut ist oder nicht, dass man sich nicht mehr in Räumen trifft, sondern nur digital ist auch dahingestellt, muss man immer ein bisschen abwägen, so, ne? Wann mache ich was in Präsenz und wann mache ich was digital? Aber ich finde, es ist schon gut, dass wir immer mehr Digitalisierung haben. Und ich war ja auf diesem kleinen Kongress, was ich vorhin gesagt habe, und da war auch ein Vortrag über Digitalisierung, wie auch KI zum Beispiel uns den Alltag erleichtern kann und so, ne? Und da waren so viele tolle Sachen dabei, wo ich gesagt habe, ja, wir brauchen die Digitalisierung. Wir brauchen auch KI in den Pflegeberufen. Wir brauchen das nicht als Ersatz für beruflich Pflegende, aber als Erleichterung.
Ja, passend dazu ist ja auch das Wort des Jahres 2025 KI-Era. Das wurde ja gerade erst verabschiedet.
Mhm.
Und wir sind weit entfernt in der professionellen Pflege, dass wir Pflegekräfte ersetzt werden.
Ja.
Es wird so schnell keine KI-Systeme oder auch Roboter geben, die uns Pflegende ersetzen. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast von diesem Roboter, der irgendwie als Haushaltshilfe agieren soll.
Mhm.
Und der dann immer wieder gegen diesen Spiegel an der Wand gerannt ist,
ja,
und da durch wollte. Und dann hat er den ganzen Spiegel mitgerissen und so. Also wenn man sowas sieht, sind wir wirklich noch meilenweit davon entfernt, dass irgendwie Pflegefachkräfte ersetzt werden sollen. Aber natürlich sollen die uns unterstützen. Es sollen natürlich digitale Lösungen gefunden werden. Und ich kann nur von einer Innovation berichten, die ich selber ausprobiert habe, wo ich halt einfach nur sage, ja, KI, bitte, bitte in die Pflege und total hilfreich. Zum Beispiel, wenn es zum Thema Wunddokumentation geht. Da gibt es zum Beispiel Apps, wo du die Wunde fotografieren kannst. Die erfasst dann die Wunde und kann sofort zum Beispiel auch berechnen, wie groß diese Wunde ist und welche Fläche die hat, wie die Wundheilungsfortschritte sind. Das kann die richtig visuell darstellen. Und du kannst dann zum Beispiel eben auch anklicken bei der Wunddokumentation, welche internationalen Dokumentationsstandards du haben möchtest, um das zu dokumentieren. Also je nachdem, in welchem Land du bist oder wie dein Arbeitgeber arbeitet oder sowas, werden dann auch diese entsprechenden Punkte da alle freigeschaltet. Und die können sogar schon Therapieempfehlungen zum Beispiel auch geben. Und das finde ich also wahnsinnig hilfreich. Wunden ist ein Riesenthema, wird immer mehr, vor allen Dingen was auch Thema chronische Wunden angeht. Und ist ja auch was, was uns Pflegefachkräfte im Alltag, also was ja auch viel Zeit kostet. So eine Wunde zu versorgen, sie anzuschauen, die richtigen Materialien zu bestellen, das Ganze vor allen Dingen auch entsprechend zu dokumentieren, damit meine Kolleginnen auch nächste Woche noch wissen, was ich da gesehen habe, was ich gemacht habe und was ich mir dabei gedacht habe. Wenn eine Entlassung stattfindet, damit auch Hausärzte und Ärztinnen damit klarkommen und wissen, wo stehen wir eigentlich, da ist KI natürlich eine Wahnsinnserleichterung. Und da hoffe ich wirklich auf noch viel mehr Innovationen, die dann auch wirklich in den Alltag reingebracht werden und dass wir davon eben auch wirklich profitieren können. Weil aktuell habe ich immer das Gefühl, es gibt schon coole Ideen, aber die kommen noch nicht so richtig in der Basis an, weil...
Ja, weil es auch teuer ist.
Richtig, alles ist dann zu teuer.
Mhm.
Schade. Ist natürlich oft so, ist natürlich jetzt ja nicht nur im Gesundheitswesen so und in der Pflege so, aber das würde ich mir wirklich wünschen, mit solchen Programmen, Ideen einfach noch viel mehr arbeiten zu können und zu schauen, was geht damit.
Ja, ich denke mir immer, es wird manchmal auch falsch gerechnet. So, wenn ich mir mal ausrechne, und das Beispiel habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal in einem Podcast gesagt oder so, wie viel Zeit verbringt eine Pflegefachkraft mit Weiterbildung, mit Ausbildung, mit allem drum und dran, damit Servicetätigkeiten zu übernehmen, die auch zum Beispiel ein Roboter machen kann. Ich kenne diese Roboter, die wir alle von den Messen und so kennen, die mit den alten Menschen oder mit Kindern oder so die Getränke bringen,
ja,
die einfach Trinkmengen speichern, die einfach auch mal ein Spiel mit denen spielen und so. Ich meine, wir haben ja einen Wandel der Generationen auch. Und wenn wir zum Beispiel jetzt alt sind und in einem Pflegeheim sind, dann sind wir mit Digitalisierung schon halb oder Viertel, ich Viertel, du halb,
ja,
aufgewachsen und können auch ganz anders damit umgehen. Und bevor ich ganz alleine bin, spiele ich mit so einem Roboter auch mal viel Gewinnt.
Ja.
Voll cool, so, weißt du, oder habe meine PlayStation oder mein Nintendo dabei. Also jetzt mal komplett überspitzt, ne? Aber das wird passieren und da müssen wir uns drauf vorbereiten. Und wie gesagt, Digitalisierung, Riesenthema. Ich glaube, da reden wir nächstes Jahr auch nochmal drüber in einem Podcast, weil gerade KI, dieses Thema, das können wir einfach mal mit aufnehmen.
Ja.
Ich habe noch ein Thema, ein kleines. Und zwar haben wir jedes Jahr Anfang und Ende des Podcasts so dieses Thema Infekte.
Ja.
Da haben wir Influenza, RSV, die ganze Palette. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, oder jetzt gerade, ist auch Covid wieder sehr im Vormarsch.
Ja, das stimmt.
Weil beim Umfeld, jeder hat Covid.
Ja, bei mir auch.
Aber die alten Tests greifen nicht mehr. Also wir sehen, dass auch Covid sich verändert hat. Und das ist eigentlich das, was wir immer gesagt haben. Corona wird bleiben.
Ja.
Aber es wird sich immer wieder verändern. Und es ist jetzt schon, ich sage jetzt mal, zur Normalität geworden, dass man auch Covid haben kann oder Corona haben kann, so wie man RSV hat oder wie man Noro hat oder sowas.
Ja, Mensch, das ist ja ein schöner Ausblick von deiner Seite. Da möchte ich gerne mal einen positiven Ausblick bringen.
Ja.
Weil ich denke mir, wir sollten ja positiv ins neue Jahr schauen.
Mhm.
2026 steht vor der Tür. Was haben wir da schon für positive Anker? Und da kann ich dir zum Beispiel sagen, der Mindestlohn für ungelernte Pflegehilfskräfte steigt. Und der Lohn für Pflegefachpersonen steigt. Da sind wir ja aktuell bei mindestens 20,50 Euro, die eine Pflegefachkraft erhalten soll. Und ab Juli 2026 sollen es dann 21,03 Euro sein. Das wollte ich mal ganz kurz reinwerfen.
Applaus.
Wir reden jetzt hier nicht von gigantischen Summen.
Nein.
Ist natürlich bei den ungelernten Pflegehilfskräften genau das Gleiche. Auch da reden wir dann, ich glaube, von 16,95 Euro. Was das dann nächstes Jahr werden soll. Also da sind es dann auch irgendwie rund 50 Cent nur, die das Ganze steigt. Aber es ist eine Erhöhung und das, finde ich, ist schon mal ein positiver Ausblick.
Das finde ich auch super. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja.
Auf jeden Fall. Was machen wir nächstes Jahr mit dem Podcast? Ich würde sagen, wir gucken einfach noch mal ein bisschen mehr auf die mentale Gesundheit, auf Digitalisierung. Wir gucken, wie sich das mit der...
Es bleibt hier alles, wie es ist.
Ja, dass wir mit der Triage noch ein bisschen gucken. Und ich danke euch da draußen für eure Rückmeldungen, für eure Themenvorschläge, für eure Offenheit. Wir wissen, dass Pflege nicht leicht ist, aber wichtig, wertvoll und jede Wertschätzung verdient. Auch wenn ich das Wort schon gar nicht mehr hören kann, Wertschätzung.
Ja,
aber das ist so. Und ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch und Ihnen da draußen. Mit neuen Themen, mit vielen schönen Momenten. Und dir, Vanessa, ganz lieben Dank für dieses schöne Jahr. Auch, dass du mich immer wieder daran erinnert hast, wann nehmen wir unseren Podcast auf? Wann nehmen wir unseren Podcast auf? Weil auch hinter den Kulissen ja viel passiert, bis dieser Podcast erstmal rauskommt.
Ja.
Und da danke ich dir ganz sehr für dieses wunderschöne 2025 und ich freue mich auf das, was nächstes Jahr kommt.
Oh, ich kann das nur so zurückgeben. Danke, danke, danke. Es macht immer sehr viel Spaß. Und ich freue mich auch auf das Feedback von unseren Zuhörenden. Wenn ihr Themenwünsche für 2026 habt, jetzt habt ihr die Möglichkeit, diese noch bei uns einzureichen. Und dann können wir das natürlich alles schön mit einplanen und das Ganze dann mal durchsprechen. Bei einer schönen Kaffeetasse. Glühwein ist ja dann irgendwann vorbei. Und ja, ich freue mich darauf. Ich danke dir. Und dann würde ich jetzt sagen, wünsche ich dir erstmal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und Ihnen da draußen natürlich auch.
Bis nächstes Jahr. Tschüss.
Tschüss.